The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. August.
Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Das ist auch das, was diejenigen, die solche Anschläge planen und durchführen, immer beabsichtigen. Und das ist etwas, was wir niemals hinnehmen werden und was wir niemals akzeptieren werden.
Der Kanzler ringt hörbar um die richtigen Worte.
Wir hatten eben die Gelegenheit, mit Helfern zu sprechen, die unmittelbar im Einsatz dabei waren. Das war tief bewegend.
In Solingen, dem Ort des Messermordes an drei Zufallspassanten durch einen mutmaßlichen Islamisten, versucht Olaf Scholz Anteilnahme zu zeigen. Das gebietet die Menschlichkeit, aber eben auch die politische Brisanz dieses Vorfalls. In Sachsen und Thüringen stehen die Sozialdemokraten laut Insa bei 6%, Alarmstufe rot, auch schon ohne den Terroranschlag. Noch 1% weniger bei den Wahlen am kommenden Sonntag und der Einzug in die Parlamente wackelt. Das wird ein heißer Ritt für die SPD. Der Kanzler muss dieser Tage also glaubhaft zeigen, dass er nicht nur weiß, was auf den Fluren des Kanzleramtes oder des Willy-Brandt-Hauses so gedacht und gesprochen und gefühlt wird, sondern er muss auch beweisen, dass er die Fußgängerzone von Solingen versteht und dass er weiß, was zu tun ist. Scholz will jetzt das Waffengesetz verschärfen.
Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Terrorakte dieser Art.
Der SPD-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, erinnern Sie sich an den, man hört wenig von ihm, hat jetzt bei seinem Statement vor Journalisten, das war in Stendal in Ostdeutschland, ebenfalls eine ganze Reihe der handelsüblichen Phrasen angeboten, die mehr nach ChatGPT klangen als nach echter Anteilnahme.
Wir dürfen uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen. Das werden wir nicht tun.
Auch Saskia Esken sorgte für Befremden mit ihren Äußerungen bei Karin Mioska in der ARD. Die SPD-Co-Chefin hatte außer verbalem Schulterzucken nach der Bluttat von Solingen nichts zu bieten.
Was lernen Sie aus so einem Anschlag, was jetzt geändert werden muss für die Befugnisse
der
Polizei?
Gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war, insofern auch nicht unter Beobachtung stand.
Das ist reichlich wenig für eine Parteichefin der Kanzlerpartei angesichts einer solchen Bluttat, die das Land erschüttert und die eine Rückkehr des IS einläutet, der Islamische Staat. Hat ein Video jetzt veröffentlicht, das den mutmaßlichen Attentäter zeigen soll. Darin schwört er Treue auf diese Terrorgruppe. Eine Volkspartei, die die SPD ja unbedingt sein möchte und vielleicht im Interesse des Landes auch sein sollte, fühlt das eigene Volk nicht mehr so richtig. Die SPD scheint betäubt von parteiinternen Auseinandersetzungen um die Ukraine-Politik, betäubt auch vom Ampel-Dauerstreit um den Haushalt und wie man die Zuwendungen für die Deutsche Bahn eben doch noch so hintrickst, dass es die Schuldenbremse gar nicht erst berührt. Die Zeitenwende in der Migrationspolitik, die wäre spätestens jetzt fällig gewesen. Sie wurde wieder verpasst. Man arbeitet mit Versatzstücken aus dem Phrasenbaukasten, den wir alle schon kennen, der Kanzler und eben auch sein Präsident.
Terrorakte dieser Art sind Terrorakte, die sich gegen einzelne Menschen richten, aber auch gegen unsere Art und Weise zu leben.
Fazit: Die SPD muss wieder den richtigen Ton finden, sonst wird sie auf stumm gestellt vom Wähler, erst im Osten und am Ende womöglich auch im Bund. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Militärexpertin und ehemaligen NATO-Strategin Dr. Stefanie Babst. Wir sprechen darüber, warum Putin sich mit der Rückeroberung des russischen Staatsgebietes bei Kursk so schwer tut.
Es ist russisches Gebiet mit russischen Menschen und sie können nicht einfach die Methode anwenden, die sie an anderen Frontabschnitten gegenüber der Ukraine anwenden, dass sie also mit einem Dauerraketen-, Drohnen- und Artilleriebeschuss einfach Städte und Dörfer platt machen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York, die weiß ganz genau, warum der Ölpreis schon wieder anzieht. Und außerdem stellen wir heute Morgen fest, dass hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, jede Menge Ärger auf Schneewittchen wartet. Und dann müssen wir uns noch um ein aktuelles Supermarktangebot kümmern. Statt früher war mehr Lametta, muss es jetzt im Einzelhandel heißen, Lametta ist auch immer früher.
Es ist einer der schwersten Angriffe auf die Ukraine seit Beginn des Krieges. Russland hat 15 Regionen beschossen, mehrere Menschen starben. Hauptziel war einmal mehr die Energieinfrastruktur. In Kiew und anderen Landesteilen fiel der Strom aus. Mancherorts wurde das Netz zum Schutz vor Überlastung abgeschaltet.
Das meldete gestern die Tagesschau. Die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew suchten teilweise wieder Schutz in U-Bahnhöfen, Schutz vor russischen Raketen. Derweil hat hier in Deutschland die Ukraine-Hilfe im kommenden Haushalt, also dem Haushalt für das Jahr 2025, nicht mehr die oberste Priorität. Von einer Kürzung um rund die Hälfte ist die Rede. Was davon zu halten ist, das bespreche ich jetzt mit Frau Dr. Stefanie Babs. Die studierte Politologin war jahrelang die ranghöchste Frau im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Die ausgewiesene Militärexpertin ist eine Freundin klarer Worte und deshalb freue ich mich jetzt schon auf unser gemeinsames Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Babst.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Der Bundeskanzler und das ganze Kabinett will die Ukraine-Hilfe von bislang 8 Milliarden im vergangenen Jahr auf jetzt nur noch 4 Milliarden Euro begrenzen. Was ist da los? Was ist der Hintergrund?
Ich glaube, der Hintergrund liegt schlicht und ergreifend darin, also dass die Bundesregierung der Meinung ist, sie kann das weiter runterfahren und ihre eigenen Prioritäten, ihre politischen Prioritäten stattdessen hochfahren. Und das bedeutet unterm Strich, dass das strategische Signal, was aus dieser Kürzung hervorgeht, das da mitschwingt, wirklich fatal ist. Aber nicht wirklich überraschend, denn die Bundesregierung zeichnet sich ja seit dem Beginn des Krieges durch eine komplette Strategielosigkeit aus.
Aber das hieße ja, wenn diese Summen wahr würden, dass praktisch nichts mehr geht, weil diese 4 Milliarden sind ja schon ausgegeben, das ist alles schon bestellt und in der Pipeline. Glauben Sie, dass es tatsächlich dazu kommt oder dass das eher so eine Art Vorratsbeschluss ist, um tatsächlich dann andere Quellen auch anzapfen zu können?
Ich bin der Meinung, dass diese Entscheidung nicht spontan zustande gekommen ist. Sie ist sehr wohl vorbereitet worden. Die Bundesregierung hat im Vorfeld ja immer wieder gesagt, dass es da einen anderen Topf gäbe, der über die G7 vor einigen Wochen verabschiedet worden ist. Aber dieser Topf, in dem 50 Milliarden sogenannter Frozen Assets, also der eingefrorenen russischen Vermögenswerte schlummern, dieser Topf ist erstens nicht ein Topf, über den die Bundesregierung entscheiden kann. Zweitens ist es kein Topf, aus dem sie heraus nur militärische Hilfe für die Ukraine organisieren wollen. Und drittens ist dieser Topf noch überhaupt gar nicht technisch ausbuchstabiert. Das heißt, es wird seit über einem Jahr über diesen Topf verhandelt. Und die Frage, wann und unter welchen Bedingungen die Ukraine dann ein Darlehen aus diesem Topf bekommen könnte, ist völlig offen. Ergo finde ich es komplett unredlich, über diese Möglichkeit so zu reden, als würde das eine Ergänzung oder vielmehr eine Kompensation sein.
Gut, bislang war der Bundeskanzler entgegen aller Erwartungen ja relativ, ich sage nicht spendabel, aber doch in der Ukraine-Frage doch an der Seite von Zelensky. Mehr jedenfalls als die Franzosen, die waren rhetorisch stärker und die Deutschen waren finanziell stärker. Das Argument zumindest ist doch auf seiner Seite, oder?
Nein, das ist es nicht, weil die Ukraine-Hilfen Deutschlands von Anfang an auch eine gewisse Mogelpackung waren. Es wurden unter anderem hineingerechnet in diese Summen, die der Bundeskanzler immer verlautbar gemacht hat, die Ukraine-Hilfe für die Flüchtlinge hier in Deutschland. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Ausgaben zu tun für militärisches Gerät und Waffen. Und es sind auch immer mit eingerechnet worden Ausgaben, die letztendlich über die EU oder auch über die NATO-Fonds zugunsten der Ukraine ausgegeben worden sind. Das heißt, unterm Strich ist Deutschland nicht der zweitgrößte Steller von militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe, sondern gemessen an unserem Bruttoinlandsprodukt sind wir immer nur auf Platz 12, 13 oder 14 gewesen. Das ist die Rechnung und deshalb sagte ich eben, es ist eine sehr unredliche Rechnung.
Verstehe, das wusste ich nicht, dass wir so weit hinten sind, gemessen an unserer Wirtschaftskraft.
Das ist in der Tat so, ganz oben auf der Liste derjenigen, die jetzt vergleichbar an ihrem Bruttoinlandsprodukt für die Ukraine etwas ausgeben, stehen natürlich die baltischen Staaten, da steht Polen, da stehen die skandinavischen Staaten und die geben allesamt mehr aus und sind ganz offensichtlich bereit, auch von ihren Steuereinnahmen dementsprechend etwas der Ukraine abzugeben. Aber Deutschland gibt unterm Strich 0,1% seines Bruttoinlandproduktes ab.
Die Ukrainer und insbesondere Selenskyj und die militärische Führung ziehen ihr Ding durch. Man hat das russische Territorium nicht nur betreten, sondern auch erweitern können und auch gehalten dann die Erweiterung. Wie schätzen Sie diese Offensive in Kursk, in diesem russischen Teil, der an der ukrainischen Grenze liegt, ein? Wo stehen wir da heute?
Die Ukrainer haben das ja sehr sorgfältig und lange geplant und auch dieses Gebiet dementsprechend ausgesucht. Ich finde, die Operation, soweit man das jetzt sehen kann, ist eine durchaus sehr erfolgreiche. Damit können die Ukrainer deutlich machen, dass sie in der Lage sind, sogenannte Multi-Domain-Operations durchzuführen. Das ist also ein sehr komplexes Unterfangen. Ich gehe auch davon aus, dass sie dieses Gebiet ein Stück weit halten können werden, um damit, wie Präsident Selenskyj sagt, dann ein Tauschobjekt zu besitzen, was sie gegebenenfalls dann auch bei Verhandlungen einsetzen können. Aber militärisch gesehen ist es für die Ukraine gegenwärtig viel wichtiger, dass die wesentlichen westlichen Verbündeten, allen voran die USA, ihre nationalen Restriktionen für den Gebrauch von Missiles, also von Raketen und Langstreckenraketen aufgeben, damit die Ukraine auch wirklich militärische Ziele angreifen kann in Russland. Davon gibt es immer noch sehr, sehr viele. Und ich finde es nach wie vor ein echtes Unding, dass man den Ukrainern quasi vorschreibt, dass sie, sag ich mal, 2 Zentimeter nach links oder nach rechts dürfen, aber dass sie nicht ganz wesentliche militärische Ziele wie Flughäfen oder Abschussrampen oder Verbindungs- und Versorgungslinien in Russland dezidiert angreifen können. Das ist ein echtes Problem.
Aber haben die Ukrainer denn überhaupt um Erlaubnis gefragt? Zum Beispiel in Berlin, gibt es darüber Erkenntnisse? Ich habe keine. In Washington, in Paris, in London. Oder haben die das nicht einfach gemacht?
Also die Operation jetzt in Kursk, die haben sie gemacht, in Anführungsstrichen, und die Verbündeten nicht informiert und das auch aus guten Gründen, wie ich sie gerade angeführt habe. Aber wenn es um den Einsatz bestimmter Waffensysteme geht, dann ist es ganz offensichtlich so, dass die Ukraine bereits seit Monaten die Amerikaner anbettelt, ihnen dann das grüne Licht zu geben, um bestimmte Ziele im Rahmen dieser Operation auf der russischen Seite angreifen zu können. Und das ist etwas, was die beiden Administrationen nach wie vor verweigert. Und das ist ein echtes Problem. Ich bin da grundsätzlich eher auf der Seite von Ben Hodges, der Meinung ist, also wir sollten den Ukrainern quasi hier freie Hand lassen. Get out of the way. Lass sie einfach machen. Und unser Job besteht darin, die Ukraine wirklich dann auch zügig auszurüsten und auszustatten und nicht mehr so viel Zeit zu verlieren.
Gehen Sie denn davon aus, als Militärexpertin, dass dieses Gelände tatsächlich gehalten werden kann? Oder war das ein Überraschungsvormarsch, den diese russische Armee, die ja doch noch was zu bieten hat an Material und wahrscheinlich auch noch an Menschen, nicht doch mittelfristig wieder zurückdrängen wird? Wie schätzen Sie die Kräfteverhältnisse hier ein?
Also die russische Seite bemüht sich ja jetzt seit fast 3 Wochen, neue Kräfte, frische Kräfte in diese Region zu verlegen. Und allein das ist ein Indikator, die Zeit meine ich, dass es der russischen Seite ganz offensichtlich schwerfällt, hier also genügend Kräfte neu zu generieren, um dann dieses Gebiet zurückzuerobern. Aber es gibt auch ein militärtaktisches Problem für die Russen, weil es ist russisches Gebiet mit russischen Menschen und sie können nicht einfach die Methode anwenden, die sie an anderen Frontabschnitten gegenüber der Ukraine anwenden, dass sie also mit einem Dauerraketen-, Drohnen- und Artilleriebeschuss einfach Städte und Dörfer platt machen. Das könnten sie in der Kursregion nicht so einfach, ohne ihre eigenen Menschen zu treffen, ohne kritische Infrastruktur, die für sie wichtig ist, wie beispielsweise das Atomkraftwerk in Kursk oder die Gasmessstation der Pipeline in Sudwa zu treffen. Mit anderen Worten, hier müsste eine andere Taktik angewandt werden. Und ganz offensichtlich sind die Russen noch dabei, zu überlegen, welche das sein könnte.
Aber hat die russische Armee, denken Sie, noch was zuzusetzen? Wie sind die Potenziale dessen, was bislang im Einsatz war und dessen, was da noch kommen könnte?
Ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass Präsident Putin weiter mobilisieren wird, also weiter versuchen wird, eben größere Menschenansammlungen, wenn man so will, zwangszurekrutieren. Er hat das in den ersten zwei Kriegsjahren ja vornehmlich mit Menschen aus weit entfernten Landesteilen gemacht und versucht, die städtische Bevölkerung im Westen Russlands zu verschonen. Aber wenn er mehr Kräfte generieren muss, was er zweifelsohne tun wird, dann wird er auch mehr auf die städtische Bevölkerung, auf die männliche, zurückgreifen müssen. Und das wiederum erhöht natürlich auch das Risiko, dass sich hier mehr Opposition, mehr Kritik, mehr Unwillen an dieser Rekrutierung von Kanonenfutter im Westen des Landes bildet. Und das ist eine Gefahr für sein System. Also das ist eine Gratwanderung, die er da durchführen muss. Und interessant wird natürlich auch zu sehen sein, inwieweit der Verlust dieses Kursgebiets, also je länger er dauert, desto größer wird es natürlich für Putin sein, größer die Notwendigkeit, das auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen und nicht als ein New Normal darzustellen, so wie er das versucht hat in den letzten Wochen zu tun.
Frau Babs, vielen Dank für diese sehr präzise Einschätzung.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
And more, much more than this, I did it my way.
Frank Sinatra besang mit My Way sein eigenes Leben. Es war ein großer Blick zurück. Für uns Pioneers bedeutet My Way ein Blick nach vorn, ein Blick der Zuversicht in die Zukunft. Am 10. und am 11. September findet in Berlin zum zweiten Mal der My Way Strategiegipfel der Familienunternehmer statt. Wir werden dort Geschichten hören, Geschichten von Aufstiegen, die inspirieren, aber auch von Niederlagen, die Erkenntnisgewinn mit sich bringen. Es sind dabei jede Menge Unternehmerinnen und Unternehmer, 1000 Jahre Erfahrung. Die Familienunternehmerin Sana Röser ist dabei, Professor Miriam Meckel von Ada Learning, Markus Haas von Telefonica, aber auch Alexander Sixt vom gleichnamigen Autoverleih und, und. Politiker ebenfalls. Sie stellen sich unseren Fragen. Gregor Gysi, ich freue mich auf ihn. Karl Theodor zu Guttenberg wird kommen, Finanzminister Christian Lindner ist dabei und meine Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld spricht mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Und Sarah Wagenknecht, auf die freuen wir uns auch. Und am Ende unseres Strategiegipfels ist noch lange nicht Schluss, denn dann laden wir alle Pioneers dazu ein, unseren Live-Journalismus mit uns zu erleben, mit einem 90-minütigen Bühnenprogramm. Da gibt's dann meine Kollegin Aleph Doğan, Chelsea Speaker und auch der Kabarettist Dieter Nuhr wird dabei sein.
Vieles war positiv. Ja. Die PISA-Studie war ein Desaster, vielleicht sogar mehr denn je. Aber das war doch gut. Was hat denn unsere angeblich so hochgebildete Großelterngeneration mit ihrer Bildung angefangen? Den Zweiten Weltkrieg. Unsere Jugend kann Polen gar nicht überfallen, weil die wissen nicht, wo es ist. Ist doch alles gut.
Das alles ist im MyWay-Ticket inklusive. Wir arbeiten nicht nur, wir wollen auch Spaß haben. Am 10. und 11. September, also im Berliner Westhafen. Wie Sie an Ihr Ticket kommen für dieses Festival der Familienunternehmer mit zwei Ausflügen mit den Medienschiffen, mit jeder Menge Musik, Tanzen, das alles erfahren Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Und bis zum 30. August gibt es noch den vergünstigten Preis. Also, wer jetzt nicht dabei ist, der ist nun wirklich selber schuld.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da weiß unsere Frau an der Börse, unsere Anne Schwed, wie die Wall Street in diese Woche gestartet ist. Verrat es uns. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor, ja, die Börse ist tatsächlich uneinheitlich in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones schoss auf einen neuen Allzeithoch und hat damit alle Verluste der letzten Wochen wieder gut gemacht. Da stand zwar am Ende nur ein Plus von 0,2%, zwischenzeitlich ging es aber um 0,6% nach oben. Der S&P 500 fiel allerdings um 0,3%, die Nasdaq schloss sogar um 0,9% tiefer. Die Anleger zogen sich vor den Nvidia-Zahlen in dieser Woche vor allem aus dem Tech-Sektor zurück, um sich Gewinne zu sichern. Und das zog dann den S&P 500 und die Nasdaq runter. Beim S&P 500 zum Beispiel lag der Energiesektor um 1% im Plus, Tech um 1% im Minus. Nvidia selbst verlor 2,3% und auch andere Chiphersteller wie Broadcom und Micron schlossen tiefer. Grundsätzlich konnten sich die Märkte inzwischen aber echt gut von dem Panikabverkauf Anfang August erholen. Die Anleger sind inzwischen nämlich sehr zuversichtlich, dass es nächsten Monat endlich Zinssenkungen geben wird und die sorgen ja in der Regel für steigende Kurse an den Aktienmärkten, weil sich Sparen weniger lohnt und die Anleger wieder mehr investieren.
Und dann, Anne, lass uns bitte noch über den Ölpreis sprechen. Warum zieht der eigentlich schon wieder an?
Ja, Crude Oil konnte um 3% zulegen, der beste Tag in 2 Wochen. Grund dafür ist der Produktionshalt in Libyen, ausgelöst durch die Attacken von Israel und der Hisbollah an der libyschen Grenze. Die Produktion und Exporte wurden eingestellt. Libyen produziert 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag. 1 Million davon wird exportiert auf die Weltmärkte. Und das gefallene Angebot sorgt jetzt entsprechend für einen höheren Preis.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein Märchenklassiker nach Hunderten von Jahren immer noch für Diskussionen sorgt. Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haar so schwarz wie Ebenholz. Bei dieser Beschreibung erkennen die meisten, um welchen Märchencharakter es sich handelt. Na klar, Schneewittchen. Der Disney-Konzern will nächstes Jahr nun die Realverfilmung, also eine Verfilmung mit echten Menschen, dieses Trickfilm-Klassikers von 1937 in die Kinos bringen. Den kennen viele noch aus ihrer eigenen Kindheit.
Bei ho, bei ho, wir sind vergnügt und froh.
Doch vor der Veröffentlichung dieser Neuauflage im kommenden Jahr, ja, da häufen sich schon die Kontroversen. Da wäre zum einen die genannte schneeweiße Haut. Denn die Schneewittchen-Darstellerin Rachel Segler hat unter anderem kolumbianische Wurzeln. Sie ist nicht ganz so blass, wie sich das viele Konservative auf Social Media gerade wünschen. Disney muss sich deshalb viel Kritik gefallen lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Segler der Originalgeschichte gegenüber kritisch geäußert hat. Sie findet einen Prinzen, der eine im Koma liegende Prinzessin küsst, Zitat, seltsam oder auch stalkermäßig. Auch das Lied der Zwerge hat, wie man im Trailer hören kann, ein Update bekommen. Während sich die eine Partei des amerikanischen Kulturkampfes also an der Hautfarbe der neuen Schneewittchen stört, ist die andere Seite der Ansicht, dass auch die Darstellung von Zwergen auf gar keinen Fall mehr zeitgemäß sei. So weit, so normal in Zeiten der Wokeness. Aber nun spiegelt sich auch noch der Nahostkonflikt in der Besetzung des Filmes wider. Schneewittchen-Schauspielerin Rachel Segler tritt offen pro-palästinensisch auf. Die böse Königin dagegen wird von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot verkörpert, die sich immer wieder aktiv für die Opfer und die Verletzten des Überfalls vom 7. Oktober einsetzt. Fazit: Bereits vor seiner Filmveröffentlichung, vor der Premiere, produziert dieser Disney-Streifen, der 300 Millionen Dollar kosten soll, jede Menge Schlagzeilen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann, ja, dann suchen viele noch heute nach der korrektesten aller Welten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Winter schon Ende August beginnt, zumindest wenn es nach den Lebkuchenherstellern geht. Die ersten schokoladenüberzogenen Weihnachtsleckereien wurden jetzt nämlich in den Supermarktregalen gesichtet.
meistens schon tatsächlich vor August, fragen die Ersten, wann ist es denn bei euch soweit? Wir freuen uns schon so und sobald dann die Nachricht raus ist, ist es da, sind auch viele Kunden schon da und bedienen sich.
Wenn das so ist, ja dann muss ja unverzüglich auch das Radioprogramm verändert werden. Nicht immer nur warten auf die beliebten Weihnachtslieder, sondern beherzt im August jetzt schon George Michael und Wham auflegen. Wir Pioneers gehen wie immer mit gutem Beispiel voran. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Christmas.